Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra Podcasts, dem Design-Podcast der Burg. Und das ist wieder ein Podcast über die Burg Labs. Und heute sitzen wir, ja, wo sitzen wir hier eigentlich? Ich habe Henning und Ina zu Gast, Henning Franschik und Ina Torinski, MitarbeiterInnen des Sustain Labs in den Burg Labs. Und sag mal, wo sind wir hier, Ina?
Wir sitzen in der Materialsammlung der Bibliothek oder der Materialsammlung der Burg, die aber in der Bibliothek sitzt.
Erzähl mal ein bisschen mehr über die Materialsammlung, Henning.
Die Materialsammlung ist eigentlich ein Ort, der ganz gut in die Bibliothek passt, weil er so ein bisschen das klassische Repertoire eigentlich einer Bibliothek erweitert, eben um Materialien. Man kann also hier reingehen, so ist dieser Raum und dieser Ort entstanden und kann sich ganz verschiedene Materialien angucken, kann auch Informationen dazu finden. Und an diesem Ort sind wir als Sustain Lab eingezogen vor etwa 3 Jahren und teilen uns diesen schönen Raum mit dem Burgmaterialprojekt.
Jetzt habt ihr schon von dem Sustain Lab erzählt. Aber bevor wir darüber reden, was eigentlich das Sustain Lab macht, es könnte ein Lab was machen, stellt euch doch nochmal kurz vor. Vielleicht gleich du, Henning. Was ist eigentlich dein Background und wie ist eigentlich deine Tätigkeit hier im Sustain Lab oder wie bist du überhaupt zu dem Sustain Lab gekommen?
Ja, wie bin ich hier hingekommen? Also ich habe Umweltwissenschaften studiert und habe einige Jahre auch in der angewandten Forschung gearbeitet, viel im Zusammenhang mit Wasser und Boden, aber auch Nachhaltigkeitsbewertung von neuen Technologien. Und ich habe irgendwann die Stelle gesehen, dass eine neue Laborinfrastruktur sozusagen entstehen wird hier an der Burg und fand das super spannend, weil ich schon ganz lange eigentlich ein total großes Interesse an Kunst und Design habe und besonders auch im Zusammenhang mit Umweltfragen. Und deswegen fand ich das total spannend und interessant und bin seitdem hier.
Und du, Ina?
Genau, ich bin schon ein bisschen heimischer hier. Ich habe einen Hintergrund in Industriedesign, habe den Master auch hier an der Burg gemacht und bin deswegen schon ganz vertraut gewesen mit dem Campus und auch dem Angebot, was es hier so gibt. Und war aber umso mehr dann eigentlich Feuer und Flamme auch für dieses Projekt, dass also die Burg Labs allgemein, die ja irgendwie doch das Repertoire nochmal so ein bisschen erweitern, nämlich, dass es neben den zentralen Werkstätten und den Fachbereichswerkstätten jetzt eben noch diese Labore, wusste man ja am Anfang auch noch nicht so genau, was das dann konkret heißt, aber dass es die eben geben soll und bin dann eben als Kollegin von Henning und in dem großen Burg Labs Team hier wieder an die Burg zurückgekommen.
Und das ist natürlich total spannend, dass ihr eigentlich aus unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, Forschungstraditionen kommt. Du, Henning, bist Umweltforscher? Ist das richtig? Umweltforscher? Gibt es sowas?
Ja, es klingt ein bisschen komisch. Ich sage eher Wissenschaftler, aber das ist ja immer so eine Frage, wie man sich, was man eigentlich ist. Und gerade in so einem Feld, wo man irgendwie auch die Fühler in verschiedenen Richtungen hat, stelle ich mir das auch oft. Was bin ich eigentlich und wie heißt das eigentlich? Aber genau, wir sind da so in dieser vielleicht nicht so üblichen Kombination zusammengekommen oder auch durch die Idee des Projekts einfach auch so ein bisschen zusammengebracht worden, was eigentlich total schön ist.
Jetzt hat das Sustain Lab 2 Jahre gearbeitet.
Zweieinhalb.
Ja. Wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, und es gab ja eine Art von Zielvorstellung, als das Projekt gestartet ist, Könnt ihr mal so vielleicht sagen, okay, was war eigentlich das Ziel des Sustainlabs und wie habt ihr das mit Tätigkeit untersetzt? Also ich finde diese Frage einfach total interessant. Eher würde ich eher so stellen, anstatt zu fragen, ja, was habt ihr denn jetzt hier gemacht, würde ich erstmal eher darauf raus wollen, was habt ihr denn eigentlich vorgehabt, um dann so auf die Magic einzugehen, die passiert, wenn ein Umweltwissenschaftler, ich habe jetzt gelernt, Umweltwissenschaftler und eine Designerin miteinander arbeiten. Also was war eigentlich die Ausgangsfrage, die mit dem Sustain Lab verbunden war?
Naja, ich würde sagen, grundsätzlich ging es im ersten Schritt ja darum, erstmal so eine Anlaufstelle zu schaffen und diesen Ort irgendwie zu definieren. Was bedeutet das? Und da haben wir ja nicht bei Null gestartet, dadurch, dass wir eben wie heute auch hier in der Materialsammlung sitzen, hat man sich irgendwie schon so ein bisschen an zusammengetragenes Wissen und Material irgendwie angedockt. Und trotzdem mussten wir irgendwie für uns so ein bisschen ausdefinieren, wie auch die anderen Labs, was wollen wir, also wie definieren wir den Raum, was können wir anbieten, was machen wir für uns in dieser forschenden Tätigkeit, die wir ja durchaus auch ganz konkret betreiben wollen, aber was können wir auch als Anlaufstelle für Studierende bieten. Und das war irgendwie so der Anfang. Und darüber hinaus gab es aber natürlich von Anfang an auch ganz große Ziele, neben der Präsenz in die Hochschule auch eine Präsenz nach außen zu entwickeln und die Themen, die wir bearbeiten, in die Region zu tragen. Und dabei eben sowohl irgendwie in wissenschaftliche Bereiche als auch in wirtschaftliche Bereiche. Und das war, glaube ich, auf jeden Fall auch so ein durchaus einschüchterndes Ziel am Anfang, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was werden wir hier machen, dann diese Schlagworte.
Aber das Sustain Lab, das hat ja schon Sustainability im Namen drin. Also es soll ja schon, ja, oder um Nachhaltigkeit in gewisser Weise gehen. Aber wie übersetzt ihr denn für euch denn diesen Sustain-Begriff? Das ist ja eigentlich auch von, sag mal, vom Team der Projektleitung klar, irgendwie soll um nachhaltig und irgendwie Umweltforschung vielleicht gehen, aber wie habt ihr das denn für euch definiert? Also ihr habt ja diese Hülle für euch bekommen und ihr durftet die ja selber von innen auskleiden und dann, das strahlt ja auch wieder raus.
Ja, na, das war eigentlich ein sehr spannender Prozess, muss ich sagen. Das hatte auch echt ganz schön gedauert, was wahrscheinlich auch normal ist. Also zum Beispiel haben wir uns relativ lange, nicht nur wir, sondern die anderen Labs auch irgendwie damit beschäftigt, wie wir noch heißen. Also es ging um Untertitel. Sozusagen noch so als Erweiterung oder Erklärung ein bisschen. Und vielleicht auch so ein bisschen als so eine Art Identität, auch um sowas zu kommunizieren ein bisschen. Und letztendlich sind wir also rausgekommen in diesem Prozess, ist, wir sind ein Labor für kritische Materie oder eine Plattform for critical matter. Und eigentlich trifft es das schon ganz gut, finde ich, weil wir sozusagen, einerseits widerspiegelt sich darin der Wunsch und das Ziel, diese ganzen Themen sehr kritisch auch zu, denen sehr kritisch zu begegnen und so ein bisschen nochmal das Feld irgendwie neu aufzumachen und zu sagen, nichts ist da jetzt eigentlich festgelegt und gesetzt. Also eine kritische Auseinandersetzung sozusagen mit den Inhalten und auf der anderen Seite aber auch die Frage, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Und das ist quasi kritische Stoffe, also Stoffe, die auch in problembehafteten Zustand, sage ich mal, zur Umwelt haben. Also die entweder besonders selten, knapp sind oder in einer hohen Menge auftreten oder mit ganz, ganz bestimmten Umweltproblemen verbunden sind, insofern irgendwie auch kritisch sind. Und mit denen beschäftigen wir uns. Also wir haben zwar diesen sehr, sehr großen Nachhaltigkeitsbegriff, hauptsächlich im Lab, aber wir beschäftigen uns in dem Zusammenhang schon hauptsächlich mit einem Material oder aus einer Materialperspektive mit diesen Themen.
Und aber vielleicht glaube ich, das, was noch so ein bisschen mit drin steckt, was für uns wahrscheinlich schon zu selbstverständlich ist, warum man es gar nicht so explizit formuliert, aber um auf deine Frage nochmal zu kommen, ist es wahrscheinlich das Grundziel gewesen, Nachhaltigkeit als Thema, das hier an der Hochschule ja in allen Köpfen kursiert, in einem Ort wirklich ganz explizit zu diskutieren. Mhm. Und Aspekte, die vielleicht in manchen Projekten Thema sind, aber eben nicht das Ausgangsthema, hier ganz explizit einfach zur Ausgangsfrage zu machen.
Ihr habt ja gerade gesagt, oder du hast das gemacht, dass es ja eigentlich diese zwei Beine gibt. Das Forschen, was nochmal spannend ist, einerseits, wie forscht ein Umweltwissenschaftler und wie forscht eine Designerin? Und das Vermitteln der Inhalte, die erforscht wurden, aber die vielleicht auch so Common Sense, ich sag mal, aus euren jeweiligen Feldern da sind, aber die in diese Projekte reinzutragen. Ich glaube, auch für die Hörenden ist mal interessant, was ist denn eigentlich ein Projekt, wo ihr sagt, okay, an dem wird die Arbeit von euch eigentlich am deutlichsten, die im Sustain Lab passiert ist. Vielleicht, genau.
Schwierige Frage. Also,
ich habe ja eine Antwort.
Was steht da jetzt?
Ich glaube schon auch. Ich glaube jetzt so die letzten beiden Projekte, die wir gemacht haben, dann ist es vielleicht nicht eins, aber zwei, so für die Book Labs Present-Ausstellung auch.
Im Futurium.
Im Futurium, genau. Das waren schon irgendwie so die, also auf jeden Fall Schwerpunkte, die wir gesetzt haben und mit denen wir uns in einer kurzen, intensiven Phase einfach ja schon ein bisschen versucht haben, das, was vorher oft implizit war, in diesem ganzen Entwicklungsprozess anzuwenden für uns auch.
Und was war das? Erzähl mal über dein Projekt, Ina.
Darf ich kurz einhaken?
Na gut, du bist nicht zuerst wahrscheinlich.
Weil das oft wir das so uns zugeordnet haben auf eine Art, haben wir es auch, aber wir haben immer versucht, manchmal war das nicht einfach, die Projekte gemeinsam zu bearbeiten und eben genau das, nicht Ina ein Projekt hat und ich ein, sondern wir wirklich, und das manchmal ging das nicht so gut auf, manchmal war es tatsächlich dann mehr so, wie du gerade gesagt hast, aber das ist eigentlich immer sehr unser Anspruch gewesen und wir haben das auch teilweise sehr gut geschafft, manchmal auch nicht, genau.
Aber warum denkst du, ging es manchmal nicht so auf? Sind das strukturelle Sachen gewesen?
Zeitlich auch einfach, oder?
Ja, oft? Genau, ein bisschen. Also einerseits denke ich mal, die Kombi wahrscheinlich von Zeit und den jeweiligen Bereichen, die wir sozusagen haben und kennen. Also wenn man sich mehr Zeit nimmt oder mehr Zeit hat, um sozusagen so einen Prozess auch gemeinsam zu machen, wenn jemand, der das noch nicht gemacht hat, ob ich jetzt einen Entwurf mache oder ob Ina mit, also wir sind nicht dafür ausgebildet, ne? Aber dass wir das sozusagen gemeinschaftlich machen, so uns da so einen Transfer gibt, das braucht einfach Zeit. Wenn man ganz effektiv arbeiten muss, dann ist man schon geneigt zu sagen, okay, du kannst das am besten, am schnellsten, dann machst du das jetzt alleine, ich mach das andere. Also so, das war dann schon Pragmatismus auf eine Art, was auch wichtig ist und auch natürlich seinen Sinn hat. Genau.
Okay, genau, erzähl doch mal das Projekt, was du mit Henning zusammen gemacht hast.
Genau, und nicht nur mit Henning, sondern auch mit Simon Maris. Genau, also es war sozusagen, um diese Zuschreibung gleich mal aus dem Weg zu räumen, ein Kooperationsprojekt, wenn man so will, zwischen Sustain Lab und X-Lab. Das X-Lab für Robotik und KI. Und wir haben angefangen, ich glaube, ich fange mal am Ende an, weil es hatte natürlich eine lange Genese, aber das Projekt selbst und das, was wir dann auch als Verfahren eigentlich gezeigt haben, beschäftigt sich mit Stampflehm als traditionellem Bautechnik eigentlich, muss man sagen. die hier in der Region auch eine lange Geschichte hat. Und wir hatten großes Interesse sowohl am Material Lehm als auch eben an diesem sehr brachialen und simplen Handwerk und haben da ganz viel spannende Aspekte drin gesehen, nicht zuletzt eben ökologisch interessante Aspekte. Und das dann aber eben mit neuen Technologien, in dem Fall haben wir mit einem Roboter gearbeitet, neu übersetzt eigentlich, um ja einfach neue Möglichkeiten rauszuholen und auch das Verfahren so ein bisschen auf die Spitze zu treiben und an neue Grenzen zu bringen. Und dabei ist so ein Prozess entstanden, bei dem wir eben nicht mehr erdfeuchtes Material direkt verstampfen, sondern trockenen Lehm in eine Art Sinterbecken sozusagen füllen und dann wie bei so einem Wet-Jet Wasser aufträufeln und dann erst sozusagen das sich langsam benässte Material wieder verstampfen. Also ganz plump und einfach gesagt, trockene Schicht, Wasser beträufeln in der gewünschten Form, nächste Schicht wieder beträufeln.
Ist gesliced sozusagen.
Genau.
Ja, und aber nochmal so, vielleicht dieses Stampflehm klingt nach einem sehr, also du sagst, ja, ist doch ganz plump, einfaches Verfahren, klingt jetzt dann doch komplizierter, als es vielleicht am Ende ist. Stampflehm ist, also ich glaube, das kennen nicht viele Leute, also auch als ich sozusagen aus dem Augenwinkel da so mit drauf geguckt habe am Anfang, so, Stampflehm, okay, ja, alles klar, aber der Vorteil davon ist schon, also so wie ich es vielleicht, also den einzigen Vorteil, nicht den einzigen, aber einen Vorteil, den ich daran immer gesehen habe, war, hey, du kannst halt bauen, ohne zu brennen. Ne? Also hast sozusagen ein lehmartiges Material, was du eben nicht wie ein Ziegel verarbeiten musst, oder?
Genau. Also die Bindung in dem Material und auch die Stabilität entsteht nur durch die Verdichtung und durch das Trocknen. Und dadurch hat man eben eine wieder lösbare Masse.
Und es ist weniger energieaufwendig in der Produktion als ein Ziegel.
Genau, auf jeden Fall von der grauen Energie, die man da reinpackt, ist es deutlich weniger, aber man hat natürlich einen hohen Arbeitsaufwand, den kann man nicht leugnen und der hat natürlich auch so ein bisschen diese Automatisierung, die wir dann so ein bisschen in dem Verfahren mit reingepackt haben. Das war so der Ausgangspunkt natürlich auch
dafür. Und was sind denn da für Objekte entstanden?
Entstanden sind drei Objekte, einmal eine Urne, die so ein bisschen, ja, sag ich mal, diese Zirkularität, die dem Material und dem Verfahren innewohnt, eben, ja, versinnbildlicht. Eine Kühleinheit, also sozusagen unelektrifizierter Kühlschrank, so eine Kühlbox, die so ein bisschen die Eigenschaften von Lehm, nämlich diese Wärmespeicherung, aber auch Isolation, transportiert und das dritte war ein Hocker. Also so ein bisschen der Designer-Pavillon vielleicht, Produktdesigner-Pavillon.
Nochmal schnell ausprobieren.
Genau.
Ja. Okay, und wie war das bei dir, Henning? Also wenn, gerade so jetzt hat, ich traue mich gar nicht so richtig darüber zu reden, aber das sozusagen, was auf mein Futurium ausgestellt war, was in eine deutliche Handschrift deiner Expertise getragen hat. Und auch eben in dem Sustainable-Kosmos oder Zusammenhang entstanden ist.
Ja, genau. Das zweite Thema und das zweite Projekt, da ging es um Gips. Und zwar ging es eigentlich um die, ja, gewissermaßen um die Zukunft dieses Materials und was sich da für Szenarien denken lassen, aber auch für ganz konkrete Produkte und vor allen Dingen aber, wie sich diese Flüsse, diese Materialflüsse sozusagen auch quantitativ niederschlagen, so ein bisschen in mathematischen Modellen, die wir dazu gerechnet haben. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich eine Beobachtung oder ein Fakt eigentlich quasi aus der Industrie, nämlich dass ein Großteil, also momentan sind das fast 60%, die in Deutschland gewonnen werden, des Gipses, Entschuldigung, also 60% des Gipses, der in Deutschland genutzt wird, kommt aus der Kohleverstromung, also Braun- und Steinkohle. Und bei diesem Prozess eigentlich der Energieproduktion entstehen Abgase und die werden gereinigt und da entsteht quasi Gips. Und das ist der Großteil eigentlich des Gipses, den wir hier verwenden. Der zweite Teil kommt aus der Natur, aus Steinbrüchen, einfach als Gipsstein wird er abgebaut. Und mit dem Kohleausstieg fällt sozusagen dieses große Standbein in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weg. Sukzessive, aber früher oder später komplett. Und wir müssen uns als Gesellschaft ein bisschen die Frage stellen, oder beziehungsweise wir haben das in dem Projekt getan, was sich daraus eigentlich auch für Chancen ergeben. Also das ist natürlich erstmal einfach eine Knappheit und ein Problem, was man da hat. Und es gibt aber unglaublich viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und es ist einfach ein sehr interessantes Material, was man auch kritisieren kann, auch aus ökologischen Gesichtspunkten, hat aber schon auch sehr viele positive Eigenschaften. Und wir haben sozusagen mit mathematischen Modellen so ein bisschen Szenarien der Zukunft aufgemacht und haben auf Basis dieser Modelle dann eigentlich auch Ideen entwickelt, was man ganz konkret machen könnte, auch produkt- und anwendungsbezogen.
Machen wir ein Beispiel.
Genau, ein Modell oder ein Szenario war sozusagen, dass eine Möglichkeit ist in diesem ganzen Zusammenhang, dass man ganz neue Quellen eigentlich erschließt.
Wo Gips herkommt.
Gipsquellen erschließt, genau. Die momentan einfach noch nicht präsent sind, noch nicht genutzt werden, entweder nur minimal oder überhaupt noch nicht. Und haben dazu sozusagen ins Jahr 2050 nicht geschaut, sondern vielleicht so mit dem inneren Auge geschaut. Das geschaut klingt manchmal so nach Prognose. Wir haben natürlich keine Prognosen gemacht, sondern das ist eine Spekulation auf eine Art. Und haben uns überlegt, welche Rolle sozusagen neue Gipsquellen spielen könnten und haben da ganz konkret Potenzial sozusagen entdeckt. Und zwar, dass Gips auch in Kläranlagen entsteht, und zwar bei der Verwertung von Klärschlamm. Also Klärschlamm entsteht bei der Abwasserreinigung, und wenn dieser Klärschlamm verwertet wird und daraus zum Beispiel Phosphor zurückgewonnen wird, da entstehen ziemlich große Mengen Gips. Und die können natürlich genutzt werden. Das bedeutet aber, das ist erstmal so ein technische Idee, sage ich mal, die auch schon umgesetzt wurde in relativ großem Maßstab, aber natürlich in ganz Deutschland noch keine Rolle spielt. Und was große Fragen aber aufwirft, gesellschaftlich und auch gestalterische Fragen aufwirft. Und die haben wir dann sozusagen in so einem kleinen Konzept, Idee und versucht ein bisschen greifbar zu machen.
Bedeutet das, dass man sozusagen eine Kläranlage eine Art von Betriebseinheit anschließen kann, die Gips aus einem Klärwerk, also eine Stadt, was weiß ich, Klärwerk Halle Ost, wenn es das gibt, da kann man dann sozusagen andocken, wie so ein Modul, und dann kann man daraus Gips gewinnen in Zukunft.
Genau, das wäre eine Möglichkeit. Also das im Prinzip ist das wie so ein Add-on, sagen wir mal. Das sind quasi ganz spezifische Anlagen, die man dann da bauen muss.
Klar.
Und es ist verfahrenstechnisch natürlich relativ kompliziert auch und teuer und so weiter. Aber es ist halt interessant, aus diesem Klärschlamm oder generell aus dem Abwasser viele Wertstoffe zurückzugewinnen. Das kann halt zum Beispiel Phosphor sein, das kann aber eben auch der Gips sein, und das bedeutet schon so ein bisschen ein kulturelles Neu- und Umdenken, was teilweise schon auch etabliert ist oder immer mehr sich etabliert, aber sozusagen die Kläranlage als klassisches Entsorgungsunternehmen, was einfach den Dreck unserer Gesellschaft verschwinden lässt. Aber gleichzeitig diesen Ort gleichzeitig zu denken als einen Ort, an dem eigentlich was Neues entsteht, an dem was Neues gestaltet wird und Werte geschaffen werden eigentlich aus einem Abfall. Das ist schon nicht so trivial, wie es vielleicht erstmal klingt.
Wenn ich jetzt also eure beiden Projekte so höre, dann finde ich die in gewisser Weise sehr angewandt. Also die haben einen sehr experimentellen Charakter, aber peilen immer auf eine Übertragung irgendwie hin. Woran liegt das?
Eine Übertragung auf was? Also sozusagen auf ein konkretes
Problem? Ja, ne, das ist halt eben, das geht, das ist ja keine Forschung der Forschung wegen, die ihr hier macht, sondern das hat ja immer einen Bezug. So, kommt der direkt aus euch jeweils oder ist das eine Sache, die aus der Interdisziplinarität entsteht?
Ich weiß gar nicht so genau. Also ich glaube, es macht also bei mir auf jeden Fall schon der Hintergrund und wie man einfach arbeitet, aber eben auch denkt schon allein, dass man als Gestalterin ja immer darauf abzielt, irgendwas greifbar zu machen. Und greifbar machen bedeutet meistens auch, das Prinzip vielleicht mal zu übertragen auf ein konkretes Objekt. Genau wie es bei uns eben war, diese drei Objekte sind ja erstmal Mittel zum Zweck, die Dinge kommunizieren und einfach mal ein Output dieses Verfahrens sind.
Ansonsten, ja, und das in irgendeiner Weise deklinieren. So, das kann das sein, genau. Das kann das sein, das wäre ein Anwendungsfelder.
Ganz genau. Ja. Und von dem her ist es, glaube ich, schon geprägt durch den Ort, an dem wir sind, also als Labore in Anführungszeichen oder auch nicht, sind wir ja nun mal an der Kunst- und Designhochschule und denken auch, glaube ich, schon aus, oder ich für meinen Teil natürlich sehr stark aus dieser Richtung und da kommt das irgendwie ganz automatisch, das auch anwendbar zu machen.
Und wie war es bei dir?
Also ich würde sagen, dass dieser Anwendungsbezug ja einerseits natürlich besteht, so herrscht, wahrscheinlich weil du, Ina, einerseits eben auch durch die Tradition des Produkt- und Industriedesigns dadurch auch geprägt bist, auf einen konkreten Nutzen hin zu gestalten sozusagen. Und ich andererseits auch eigentlich mich ganz viel mit Problemen, mit der Analyse und der Lösung von Problemen beschäftigt habe, so von der Kultur der Disziplin her. Aber auf der anderen Seite, eigentlich hat es auch auf eine Art diesen Anwendungsbezug gar nicht. Also es ist schon sehr losgelöst sozusagen, also gedanklich abzielend auf eine konkrete Anwendung, aber teilweise so ferngedacht von den momentanen Realitäten, dass es eigentlich manchmal ganz schön utopisch, irrsinnig, also es klingt, also so sehe ich es zumindest, es klingt so sehr klar und angewandt, aber eigentlich, wenn man dann konkret reinguckt in die Praxis, also sei es jetzt die Baustoffindustrie im Zusammenhang mit Lehm und den ganzen anderen Stoffen, die da genutzt werden, aber auch die Gipsindustrie und die ganze Abwasser, oder das war jetzt nur ein Beispiel, also dieser ganze Kontext, dann ist man da sehr, sehr weit eigentlich davon entfernt. Und dann, wenn man dann mit diesen Ideen ankommt, wir haben das ja auch gemacht, dann merkt man auch, dass es da unglaublich viele Vorbehalte und Schwierigkeiten und Hemmnisse gibt. Insofern haben wir den Luxus hier in dieser Einrichtung so völlig losgelöst von einer konkreten Anwendungsentwicklung, diese Dinge so in die Zukunft zu denken. Und das, finde ich, ist aber die ganz tolle Kombi, die wir hier haben.
Das zeigt sich auf jeden Fall ja auch an den Objekten selbst. Also wie anwendungsnah die sind, bewertet man da, glaube ich, schon auch, wenn man die sieht, nochmal anders vielleicht.
Ja, okay.
Es bleibt ja doch rough.
Ja, aber es will zu den Menschen, also ich glaube, da verstehe ich so dieses Anwendungsding dahinter. Das ist eben kein Laborexperiment, was im Labor bleibt und ein, guck mal, ich habe jetzt hier geschafft, zwei Vierecke miteinander zu verbinden. Oder ich habe jetzt aus Klärschlamm dieses bisschen Gips rausgeholt. Sondern das ist ja eine, das will die Frage ja auch in die Gesellschaft irgendwie reinstellen. Deswegen haben die auch so einen kommunikativen Charakter, sind doch danach aus, also sind ja auch so aufbereitet. Ich frage mich eher, ob, also was das Los der Forschung um und mit Sustainability ist, nämlich, dass ihr ja dann eben so angeguckt werdet, so, hä, was macht denn ihr hier? Also wie Erde verstampfen und Gips aus Scheiße produzieren. Ist das denn aber dann aber dann doch genau die vielleicht doch die richtige Reaktion, weil ja die Wirtschaft oder eben der normale Anwendungskontext so den Anforderungen eigentlich hinterherhinkt. Weil, also ihr könnt ja die aktuellen Sustainability-Bestrebungen beforschen. Das kann ich mir vorstellen, das ist sehr frustrierend. Oder ihr schaut halt in die Zukunft und entwickelt Anwendungsszenarien, die dafür da sind.
Ja, absolut. Ich glaube, das war auch noch eines der Ziele, von denen wir am Anfang geredet haben, nämlich, dass eigentlich schon die Bestrebung ja da die ist, vielleicht auch ein bisschen den Begriff Nachhaltigkeit hinter uns zu lassen, weil uns der total einengt und irgendwie so eine Last auflegt. Aber das so ja am Beispiel einfach zu zeigen, wie verschiedene Wege aussehen können oder Alternativen zu bestehenden Wegen umzugehen, einfach mit Material, mit Verfahren, mit Stoffströmen und dann eben auch, wie zeigen sich die Methoden, die wir dafür halt an der Hand haben. Sowohl ich als auch Henning, als auch gemeinsam, welche neuen Methoden entstehen da, um an diesen Themen zu arbeiten.
Genau, das ist mir eine Frage, auf die ich gerne noch raus will. Weil das ja so eine unglaublich coole Kombi ist. Ne? Ihr habt eigentlich das große Glück, viel auch voneinander zu lernen in dieser Zeit. Und die ist ja eine sehr gebeutelte Zeit gewesen. Irgendwie von den 2,5 Jahren, die die Burg Labs in dieser ersten Phase existiert haben, waren eigentlich 2 Jahre Covid. Aber ihr habt ja trotzdem miteinander zusammengearbeitet. Was würdet ihr sagen, habt ihr eigentlich voneinander gelernt, also aus dieser interdisziplinären Zusammenarbeit. Was ist da, welcher Funke ist denn da auch nachhaltig übergesprungen?
Oh, voll die gute Frage. Also ich, immer schwierig, sowas zu beantworten. Man weiß ja nicht, was sonst gewesen wäre. Dass es schon mal sich auf das Team erweitern lässt, weil wir sehr, sehr viel eigentlich in dem gesamten Burg Labs Team zusammen gemacht haben. Zumindest jetzt für mich ist es so, dass ich besonders schon auch von Ina natürlich gelernt habe, weil wir viel intensiver zusammengearbeitet haben, aber auch die ganzen Ideen und Treffen und Planung und der Wissensaustausch sozusagen über die Labs hinweg.
Also das BioLab und das X-Lab.
Genau, genau. Und weniger sozusagen auf die einzelnen Themen so bezogen, sondern wirklich eher auf die Art zu arbeiten, auch über diese Wissenskulturen sozusagen hinweg und da so den gemeinsamen Nenner auch zu finden, den wir wahrscheinlich alle auch schon ein Stück weit von vornherein haben, sonst hätten wir uns hier nicht eingefunden. Aber was ich sagen würde, was ich jetzt gelernt habe, ist schon das, was du, glaube ich, davor gerade auch so angesprochen hattest, dieses zu den Menschen hin, das zu denken. Also so ein bisschen dieser Schritt, was bedeutet das jetzt für die Menschen zu Hause? Was heißt das? Inwiefern macht das Spaß? Inwiefern ist das schwierig? Ist das anstrengend? Was ist daran irgendwie attraktiv? Also es hat ja so viele Komponenten, aber eben diese Forschung quasi aus dieser Erkenntnis heraus in so eine Alltagsbedeutung irgendwie zu transportieren. Und das sozusagen mitzudenken, von Anfang an eigentlich das Ganze mitzudenken, aber auch das Ganze praktisch ein bisschen umzusetzen und letztendlich irgendwie auch zu gestalten dann.
Mhm. Bei dir, Ina?
Also ich glaube, dass es total viel Implizites ist, was man gar nicht so greifbar jetzt ausspucken kann, aber wovon ich total viel gelernt habe, ist, dass gerade als Gestalterin bewegt man sich ja oft auch sehr gerne so in seiner Blase und man hat einfach so den gleichen Slang drauf und weiß, wie man miteinander kommuniziert. Und wenn man so eine Idee anteasert, dann passiert im anderen Kopf irgendwie auch was und auf dem kann man gemeinsam dann aufbauen. Und das fand ich total spannend, dass wenn ich jetzt mit Henning zusammenarbeite, aber auch mit Falco und Johann
aus dem BioLab,
dass man plötzlich an ganz anderen Stellen hängen bleibt, weil man merkt, ah nee, da trifft jetzt jemand. Mach mal ein Beispiel,
was ist denn das für eine Stelle, an der man so hängen bleibt?
Naja, so ganz festgefahrene Begrifflichkeiten zum Beispiel, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss, wie Protokolle und der Methodenbegriff, den ich ganz wild um mich werf, aber Henning hat eine ganz konkrete Vorstellung. Nee, das, aber Ina, du hast jetzt Methode gesagt, das ist überhaupt keine Methode für mich. So, was meinst denn du damit? Und sich an so Begriffen immer wieder abzurackern, um einfach auf den gleichen Nenner zu kommen, fand ich total wertvoll, weil man stückweise lernt, sich viel expliziter auszudrücken. Und das betrifft dann nicht nur so oberflächliches Kommunizieren, sondern das geht dann auch irgendwie mit in den Entwurf und mit in die Themen rein. Wo macht man Abgrenzungen? Was will man eigentlich gerade adressieren und was wirft man über Bord? Also wo setzt man so ein bisschen seine thematischen Grenzen? Das hat mir total geholfen und da habe ich total viel gelernt, ja, Dinge klarer auszudifferenzieren.
Mir ist noch ein Punkt eingefallen, den ich irgendwie jetzt noch schnell loswerden will. Und zwar habe ich für mich voll, also der Möglichkeitsraum, der hat sich massiv erweitert. Also sozusagen in der, wenn man sich mit irgendeinem Thema oder einem Problem beschäftigt, das sozusagen das Feld komplett aufzumachen für, nee, warum geht das nicht? Natürlich geht das, können wir doch mal denken. Was wäre denn jetzt, wenn das so wäre? Also alles so ein bisschen in Frage zu stellen und damit eigentlich einen unglaublichen, ja, einen Raum an Möglichkeiten aufzumachen, was ich irgendwie, ja, sehr, sehr gelernt und kultivieren durfte, so in diesem Kontext. Und das ist sehr, sehr schön.
Das macht eine Umweltwissenschaftlerin, ein Umweltwissenschaftler macht das nie?
Naja, ja doch, wir machen das schon, aber es gibt schneller, also ich habe Design für mich hier so wahrgenommen, dass es ein Teil, ein ganz wichtiger Teil der, ja auch der Qualitäten eigentlich von Designerinnen ist, dass man eben diese Vision haben kann. Also ohne gleich eine konkrete Idee zu haben, aber wirklich diese Bestrebung, wenn man jetzt sucht nach einer guten Idee oder nach einem guten, nach einer guten Gestaltungs, Entwurf, dann ist erstmal nichts unmöglich. Und das wird so stark kultiviert und das wird so stark geübt, das ist dir euch vielleicht nicht so explizit so bewusst, aber aus meiner Perspektive ist es das sehr stark und es gibt sehr, sehr viele technische, rechtliche oder auch Verhaltenseinschränkungen, von denen man sich von vornherein sofort von irgend so einem Gedanken schon gleich abbringen lassen könnte. Aber das machen wir nicht hier so einfach. Also natürlich machen wir nicht alles, aber wir versuchen erstmal alles zu denken. Und das ist, glaube ich, total, ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist auch vielleicht gar nicht so einfach, wie es uns jetzt gerade so erscheint, aber das ist was für mich nicht neu war, aber was sehr, sehr stark so, ja, gewachsen ist.
Mir fällt aber auch noch was ein, jetzt, wenn du das zum Beispiel sagst, im Gegenzug habe ich extrem profitiert jetzt in dem Arbeiten mit dir davon, dass während wir zwar jede Idee spinnen, man trotzdem immer das Bedürfnis hat, oh, das muss was Neues sein. Man will immer irgendwie so sein eigenes Ding da in den Raum stellen. Und das, wenn das schon mal irgendwie so vorgedacht wurde, dann hält einen das vielleicht trotzdem ein bisschen ab, davon da jetzt auch noch mit aufzuspringen, weil es hat ja schon mal jemand gemacht. Und so diese, sag ich mal, für meinen Begriff wissenschaftliche Perspektive, Wissen auf Wissen aufzubauen und auf Vorarbeit aufzubauen, indem man das nennt, aber genau da anzusetzen und das wieder weiter zu bearbeiten, finde ich, ist was meinen Arbeitsprozess jetzt auf jeden Fall auch beeinflusst hat und was wir ja auch bewusst irgendwie mit den Residency-Formaten, auch mit Studierenden eigentlich nutzen wollen, nämlich dass ein Semesterprojekt oder ein Entwurfsprojekt oder eine thematische Auseinandersetzung eben nicht zu Ende ist nach kurzer Zeit, dann ist da der Stempel mit meinem Namen drauf und gut ist, sondern dass man sowas auch teilen kann und teilen will und dann auch in andere Hände gibt und dann wird daran weitergearbeitet.
Jetzt hast du natürlich die Residences schon angesprochen, weil ich habe mir das auch hier so aufgemacht, es gibt diesen forschenden Teil, wo ihr selber an euren Themen wissensbildend, wissenschaffend gearbeitet habt. Und dann habt ihr das ja aber auch weitergegeben. Und da gab es verschiedene Formate. Eins ist das Residency-Programm. Könnt ihr mal noch kurz einführen, ja, wie hat das, was ist eigentlich das Lab-Residency-Programm und was ist da passiert?
Naja, wie der Begriff kommt ja so ein bisschen aus diesen Künstler-Residencies vielleicht und so kann man es schon auch eigentlich ganz gut verstehen. Also wir haben in diesem Format eigentlich unseren Raum, sowohl örtlich hier als Labor, aber eben auch den thematischen Raum geöffnet für Studierende, die sich damit angedockt haben. Und um das so in die normale Semesterstruktur mit einzugliedern, waren das Semesterprojekte, Hauptprojekte. Von einer kleinen Gruppe an Studierenden, also eigentlich immer nur so 2 bis 4 Personen.
Pro Lab.
Pro Lab, genau. Mhm. Die sich an ein Thema mit angeschlossen haben und ein Semester lang ihr eigenes Projekt unter diesem Thema entwickelt haben und dann sozusagen dieses Repertoire an Perspektiven auf das Thema haben die Arbeiten einfach erweitert.
Also genau. Beim Thema Stampflehm habt ihr als Mitarbeitende des Sustain Labs und Mitarbeitende des X Labs, als jeweils die Einzeldisziplin, die ihr interdisziplinär zusammengearbeitet habt, noch eine Gruppe von 5, 4
waren
Studierenden
da, genau.
Eigentlich begleitet, wie die das machen. Ne? So dadurch, dass ihr ja aber keine Lehrdeputat habt, das ist ja nochmal wichtig, als ihr seid ja ForschungsmitarbeiterInnen, das heißt, die Lehre ist nicht euers.
Genau.
Dort trotzdem habt ihr aber ja den Auftrag des Wissenstransports von euch in die Hochschule. Deswegen wurde das eben durch ProfessorInnen begleitet.
Genau.
Die dann sozusagen eigentlich ein Projekt draus gemacht haben und ihr als ExpertInnen dazugeholt wart. Wie war das für euch in dieser Rolle, neben der eigenen Forschung auch noch in die Vermittlung reinzugehen, obwohl es keine Lehre ist?
Ja, das war total schön, weil das einmal hat das Dinge angestoßen, die wir wahrscheinlich anders gemacht hätten, wenn es die Residencies nicht gegeben hätte.
Also es gab
einen
Wissenstransfer von den Studierenden in eure Forschungsprojekte rein?
Den gab es auf jeden Fall, aber das meine ich jetzt nicht, sondern wir haben Sachen, also wir haben zum Beispiel eine Exkursion gemacht, eine Woche lang sind wir in die Schweiz nach Österreich gefahren und haben das total dicht gepackt mit Terminen, mit ganz hochinteressanten Orten und Menschen, die wir da getroffen haben, halt in dem Zusammenhang mit Stampflehm. Und ein bisschen auch außerhalb davon, also auch Bodenkunde-Themen und so weiter, haben wir da ein bisschen uns angehört und Leute getroffen dazu und haben da natürlich deswegen schon mal ganz viel auch gelernt, weil wir das gemeinsam für uns als Forschungsgruppe sozusagen und auch für die Residencies organisiert haben. Aber es gab auf eine Art, ich würde einfach sagen, es war auch eine gemeinsame Beschäftigung mit einem Forschungsthema. Und auf eine Art hatten wir vielleicht hatten wir einen kleinen Vorsprung in der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema, aber wir waren trotzdem nicht wirklich Experten. Also es war ein offenes Feld für uns und ein Startpunkt unserer Forschung dazu. Und das waren eigentlich einfach neue Anstöße, neue Fragen, die sich dazu eigentlich geöffnet haben für uns. Also so habe ich es wahrgenommen. Und für mich persönlich war es sehr spannend, so nah auch den Prozess in einem Industriedesign-Semesterprojekt mitzubekommen. Vielleicht ist es kein klassisches Projekt gewesen, aber doch hat es ein bisschen gezeigt, wie sowas läuft und wie sowas strukturiert ist. Und das fand ich total schön, da mal so einen unmittelbaren Einblick zu bekommen.
Ja, und gleichzeitig ist aber das Format selber eben auch ein experimentelles. Wir haben das zweite Mal gemacht in diesem Stampflehm-Projekt in dem Fall. Und genau das, was Henning sagt, dass wir noch gar nicht so viel Vorlauf hatten in dem Thema oder zumindest Material und Verfahren, das hat natürlich auch Reibungspunkte und Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil man, glaube ich, also vor allem auch für die Studierenden aus der Perspektive mal rausfällt aus diesem klassischen Projekt, aus dem Framing, das man da einfach so mitkriegt. Und man merkt, dass viel eben zusammen gleichzeitig entsteht und nicht etappenweise vielleicht schon vorgearbeitet ist. Und das war irgendwie total interessant, dieses Ping-Pong aus ein bisschen Vorleistung, aber dann ganz viel auch wieder eigentlich gleichzeitig gemeinsam an diesen Fragestellungen zu arbeiten und die Fragen eben überhaupt nicht beantworten zu können,
ja,
die aufkommen.
Was mir gerade beim Zuhören bei euch so auffällt, ist, dass vielleicht auch für die Hörerinnen, ich war in diesen Prozessen immer so am Rand mit beteiligt und mir fällt es aber erst jetzt auf, wie ihr so darüber redet, dass es ja vielleicht gar nicht die dass die Vermittlung von explizitem Umweltwissenschaftswissen und Wissen um nachhaltige Gestaltungsprozesse ging, sondern vor allen Dingen auch um das Arbeiten im Suchen. Also dieses, vielleicht könnte man auch Forschen sagen, aber gemeinsam in dieses weite Feld hineinzugehen und sich einen Weg zu finden, in dem man Wissen produzieren kann, der einem was zurückgibt, was einem für eine Fragestellung oder eben für eine prospektive Zielstellung weiterhilft. Und ich versuche das deswegen nochmal so ein bisschen so einzunorden, weil ich mich natürlich frage, ja, was haben denn die Studierenden davon und welche Profilkompetenz entwickeln die dabei? Und würdet ihr mir zustimmen oder was ist eure Haltung dazu, wenn ich sagen würde, naja, die lernen dann aber eben auch weniger ein Designprozess fertig zu machen, wie er vielleicht in einem Designstudio mit einer klaren Zielsetzung passieren würde, sondern sie lernen eben eher als Gestalterinnen und Gestalter in Forschungsprozesse reinzugehen und sich da drin zu verhalten. Also zu sagen, okay, ach ja, na easy, kenne ich doch. Haben alle keine Ahnung, aber ich mach mal mit. So, und wir gucken mal, wie es läuft. Ist es eher das oder wo würdet ihr die Kompetenz sehen, die Studierenden in diesen Residency-Formaten entwickeln?
Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Was ich noch, als eine große Schwierigkeit, glaube ich, für die Studierenden gesehen habe, aber eben eigentlich auch als größte Stärke in diesem Format ist, dass wir ja wahnsinnig viele Perspektiven zusammengebracht haben, nämlich, wie du gesagt hast, du hast mit drauf geguckt, Mareike Gast als Professorin hatte ihre Perspektive mit eingebracht, Henning, ich, Simon aus dem X-Lab. Mhm. Also es waren total viele Blickwinkel und auch durch die Expertinnen, die wir alle besucht haben und irgendwie so ein bisschen in den Prozess mit eingebunden haben, waren es so viele Stimmen und Meinungen, die man erstmal für sich wieder klarkriegen musste, was aber natürlich total spannend ist, wenn das Wissen und diese ganzen Erkenntnisse, die man so im Prozess hat, aber auch die ersten Ideen, aus so vielen Blickwinkeln diskutiert werden. Und das macht es natürlich nicht leichter, aber ist mit Sicherheit auch unangenehm in den Momenten und sorgt für viel Unklarheit. Aber vielleicht mit so einem gewissen Rückblick stärkt es einen natürlich eigentlich in seiner eigenen Position, weil man viel mehr dazu gedrängt wird, eine eigene Meinung zu entwickeln und sich das rauszupicken aus dem Feedback, was gerade zum Projekt passt oder was einem gerade wichtig ist und was nicht, muss man sowieso ein bisschen zur Seite schieben, weil es viel zu viel ist.
Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt quasi, also klar haben wir auch von den Studierenden Feedback bekommen und so. Aber was ist sozusagen, was ist ja auch eine langfristige Frage. Darauf ziehst du wahrscheinlich ab, denke ich, dass es die Frage ist, was so eine Art von Vermittlung und Projekten grundsätzlich ändert, auch in der Lehre und in der gestalterischen Ausbildung und so. Und das kann ich natürlich nicht so richtig einschätzen. Was ich aber hoffe, ist und schon auch das Gefühl hatte, dass es teilweise ganz gut geklappt hat, war, dass man eigentlich vielleicht ein bisschen besser lernt in so einem eben so einem Feld aus Unsicherheit, ganz diese Offenheit, Unsicherheit, viele Fragen. Und das ist ja auch, das sind ja auch Dinge, die so ein bisschen unsere Welt kennzeichnen. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, viele. Es geht sehr, sehr in die Tiefe. Gleichzeitig geht es unglaublich in die Breite. Und in diesem, ja, manchmal auch wahrscheinlich recht schwer auszuhaltenden Zustand zu navigieren und die innere Kraft und Stimme zu finden, sozusagen da trotzdem zu einer Haltung zu kommen, zu einer Idee zu kommen, sich zu entscheiden auch in diesen ganzen Dingen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hilft und hätte und dass das hilft, das zu entwickeln, dass wir halt so aus diesen verschiedenen Blickwinkeln darauf gucken. Manchmal hätte ich so im Nachhinein gern, oder auch von Anfang schon, habe ich das gedacht, mehr sozusagen den Umweltwissenschaft oder allgemein den Wissenschaftler raushängen lassen.
Hättest du gerne mehr gemacht?
Ja, schon. Ich hätte gern, aber das bringe ich manchmal auch einfach nicht übers Herz, muss ich sagen.
Aber woran hätte man das gemerkt, also dass du den mehr raushängen lässt? Welche Argumente hättest du gerne stärker vorgebracht? Mit welchem Zweck auch?
Ich hätte gern mehr oder noch kritischer sozusagen aus einer naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Perspektive die Dinge versucht anzuregen, zu kritisieren, aus einer anderen Richtung zu denken und dadurch zu schärfen, aber nicht per se in Frage zu stellen, sondern zu schärfen und so. Und hat das natürlich auch gemacht auf eine Art, aber ich denke, das ist wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, es ist hilfreich, wenn man da einen starken Gegenpol hat. Also ich habe in meinem Studium schon gemerkt, dass ich ganz viel auch gelernt habe, wenn die Herausforderung groß war, wenn es starken Gegenwind gab, wenn auch eben der Gegenwind so aus einer ganz unerwarteten anderen Richtung kam, dann so im Nachhinein dachte ich immer, ja krass, okay, cool, da ist was entstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade weil das halt neu ist, sozusagen dieses Verständnis für das Design, was ich unglaublich gerne aufbringe, deswegen bin ich auch hier, aber manchmal hätte ich vielleicht mehr die Rolle des Standard Naturwissenschaftlers einnehmen sollen, dann hätte das vielleicht noch mehr gebracht. Aber wäre vielleicht nicht so schön und angenehm gewesen, ich weiß es nicht.
Aber es geht ja nicht nur ums Angenehmsein. Ne? Auf der anderen Seite kenne ich das aus meiner eigenen Praxis, aus den Prozessen, wenn man als Gestalter beispielsweise in ein Fraunhofer-Institut oder in eine Forschungseinrichtung reingeht und eben genauso eher erstmal so im Hintergrund steht und jetzt zugunsten, ich sag jetzt mal, des Klimas, jetzt nicht darauf beharrt oder fies nachfragt. Und also will ja auch, ist ja kein Ego-Wettbewerb. Ne? Und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du da einen Schritt, also dass du da jetzt nie voll aufgedreht hast, mit deiner Expertise um die Ecke zu kommen. Und gleichzeitig aber eben auch ein gutes Feedback zu wissen, aber vielleicht muss in solchen Prozessen eben dann doch eher ein Setting geschaffen werden, in dem du das kannst, weil da bist du ja da. Das wollen wir, das zeichnet dich ja aus. Deswegen ist es schon noch eine Majoritätenfrage, wer bestimmt denn das Setting? Und hier ist eine Kunsthochschule. Anders als zum Beispiel, wenn man als Gestalter an eine technische Hochschule geht und dort in einem Forschungsprojekt mitarbeitet, wo man eventuell mit dem Vorwurf konfrontiert wird, man wäre ja nur die Person, die es am Ende hübsch macht. Ne? Mhm. Und so, wo man dann eben auch sagt, naja, so.
Ja, genau. Also die Frage, das Gefühl, was jetzt vielleicht schlimmer klingt, als es war, aber das Gefühl, quasi in einem Kontext zu sein, also jetzt in dem konkreten Projekt war es so, dass ich schon so eigentlich der Einzige war, so ein bisschen aus der Richtung, euch da so ein bisschen auf den Sack zu gehen, weil ihr ja selber, also ich meine, es sind ja unglaublich tolle Sachen entstanden und so, und da so die ganze Zeit, wo ich doch auf eine Art ja von eurer Arbeit oder so gar nicht so viel verstehe. Ne? Das sind ja ganz andere. Also da so permanent reinzukrätschen, das ist auch irgendwie lästig einfach und das hemmt auf eine Art auch den Prozess. Aber das ist wahrscheinlich eben beides irgendwie wichtig und da eine gute Balance zu finden, ist, glaube ich, auch ein, ja, einfach ein Weg, den man gehen muss, den man so mit der Zeit auch lernt, dann ein richtiges Maß zu finden. Aber das würde ich sagen, vielleicht, dass es im Nachhinein so ein bisschen.
Vor allem auch, weil wir ja eigentlich alle in der Rolle waren. Am Ende war es für alle eine neue Rolle, für uns in die Lehre mit einzutauchen oder in diese Art von Vermittlungsformat, für die Studierenden in unser Labor-Setting und in diesen schon allein Forschungsbegriff mit irgendwie da aufzuspielen.
Über Forschung.
Genau. Also am Ende war es eigentlich für jeden so ein bisschen ungewohntes Terrain und dadurch mit total vielen Unsicherheiten auch irgendwie so behaftet, weil man wollte natürlich das Bestmögliche irgendwie da rausholen und ich glaube, das ist am Ende ja auch super geworden und für alle total lehrreich. Aber gleichzeitig war es einfach die zweite Runde und wir hoffen, dass es das Format wieder gibt und wir dann einfach wieder nochmal solche Settings zum Beispiel, wie ihr jetzt so ein bisschen eigentlich schon gerade entwickelt habt live, dass man sowas beim nächsten Mal wieder ausprobiert und
ja, oder dass man das ist ja eben auch eigentlich für das Forschen auch in der Lehre, für die Lehre, ja eigentlich auch ein bisschen tragisch, dass man es eben nicht über einen längeren Zeitraum beobachten kann. Ne, wir konnten das jetzt machen, jetzt ist es irgendwie, ich glaube, das letzte Semester gab es keine Residency, weil ihr euch auf die Booklabs-Ausstellung im Futurium vorbereitet habt. Davor gab es zwei, die auch eigentlich sehr heterogen waren. Also es ist ja eigentlich ein, ne, danke liebe Studierende, dass ihr das alles mitmacht, aber gleichzeitig ist es ja eben auch genau das Spannende, sich in diese Settings reinzuschmeißen und die Expertise zu entwickeln, diese Settings nicht nur auszuhalten, sondern aktiv mitgestalten zu können und da eben auf Lehrende, auf Forschende, auf Kommilitoninnen irgendwie zurückgreifen zu können, die einem das ermöglichen, da das Beste rauszuholen. Aber das zu etablieren, das finde ich, auch das merke ich gerade live so, das auch zu beforschen, wie sowas eigentlich gehen kann. Und zwar eben nicht in dem Standardverhältnis, es gibt die Research Institution und dann kommen Artists in Residence, sondern man arbeitet wirklich eher aus dem künstlerischen Forschung, aus dem entwerferischen Finden und versucht da die Studis reinzuholen und zu schauen, ja, was lernen die da? Wie lernen die? Und wie? Und das fand ich ja total toll, dass du das gesagt hast, Henning, dass da ja auch was zurückkommt in jeweils die Arbeit der professionellen Forschenden. Ist eigentlich ganz cool. Und damit hören wir auf. Jetzt habe ich das Schlusswort gesprochen. Kann ja auch mal passieren. Ich hoffe, die Uhr. Fast eine Stunde. Ich danke euch recht herzlich für diese unglaublich schnell vergangene Stunde. Und
danke dir.
Das war einer der drei Booklabs Podcasts. Es gibt noch einen mit dem X-Lab und einen mit dem Biolab. Und wer es bis hierhinter geschafft hat, dem empfehle ich sehr gerne, die anderen auch noch zu hören. Tschüss, vielen Dank, bis bald. Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.